Seuchen, Krankheiten und körperliches Leid, das begleitet die Menschheit ja seit Anbeginn. Nach welchen Kriterien haben Sie denn entschieden, worüber Sie genau schreiben wollen?
Also die Krankheiten, über die es da geht, das sind alles Seuchen, haben natürlich mehr einen Impact, einen Einfluss auf die Gesellschaften gehabt als chronische Erkrankungen, als Herzkrankheiten, als Krebs. Weil Epidemien natürlich, wie wir es ja gerade erleben, plötzlich auftreten und sich sehr schnell ausbreiten. Das haben sie auch im Mittelalter schon getan. Und dann natürlich ein nachhaltiges Ereignis sind, während chronische Erkrankungen ja eher individuelle Probleme darstellen.
Und Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch von Makroeffekten und Mikroebenen der Krankheiten und deren politischen Auswirkungen. Was genau meinen Sie damit?
Ja, also als Makroeffekt ist das gemeint, was eigentlich Seuchen mit uns anstellen, was Seuchen für einen Einfluss auf ganze Völker, auf Nationen haben. Und der Mikroeffekt, das ist das individuelle Geschehen. Wenn eine bestimmte Person durch Krankheit jetzt ausgeschaltet wird, und zwar als Entscheidungsträger. Und da gibt es in der Geschichte eine Reihe von Beispielen, wo die Krankheit und damit dann auch der frühzeitige Tod eines wirklich Mächtigen oder einer wirklich Mächtigen die Weiche, zumindest für das betreffende Land, in eine ganz, ganz andere Richtung gestellt hat. Und da lassen sich reichlich Beispiele nennen. Und ein ganz eklatantes ist zum Beispiel die englische Königin Mary Tudor, die den unschönen Beinamen Bloody Mary hat. Die hat als Tochter Heinrichs VIII. Um etwa 1550 die Rekatholisierung Englands versucht mit sehr brutalen Mitteln. Und wenn ihr mehr Zeit verblieben gewesen wäre, dann würde Europas Landkarte zumindest damals und vielleicht auch heute noch ganz anders aussehen, aber sie ist an einer sehr merkwürdigen Krankheit dann recht plötzlich gestorben. Sie glaubte, schwanger zu sein, vom spanischen König übrigens. Das heißt, es wäre ein sehr erzkatholisches Weltreich geworden, wenn die Pläne der beiden hätten Realität werden können. Aber es war eine Scheinschwangerschaft und nach allem, was man heute vermuten kann, und Diagnosestellungen sind natürlich fast 500 Jahre ein wenig schwierig, hatte sie einen Tumor, der die hormonelle Ausschüttung bei ihr nachhaltig beeinflusst, ein sogenanntes Prolaktinom, und sie ist dann relativ schnell gestorben. Und an ihrer Stelle kam Elisabeth auf den Thron, die 45 Jahre lang regiert hat und ja England zu dem gemacht hat, was es später ist, das sogenannte Golden Age, wie es ja auch in einem Hollywood-Film heißt. Also das ist ein Beispiel für eine Krankheit an einem einzigen Individuum, die aber für die ganze Bevölkerung des jeweiligen Landes und in dem Fall sicherlich auch für ganz Europa einen nachhaltigen Einfluss hatte.
Ich möchte bei der Mikroebene auch ganz gern bleiben. Wollte Sie auch gerade schon nach einem Beispiel fragen, was Sie besonders spannend finden, wenn es um falsch oder auch nicht diagnostizierte Krankheiten von Herrschenden und deren Folgen geht. Fällt Ihnen noch ein zweites Beispiel ein?
Ja, da gibt es aus der deutschen Geschichte natürlich einen ganz eklatanten Fall, einen ganz interessanten Patienten, wo die lange Diskussion um die wahre Diagnose und natürlich die Krankheit selber die deutsche Geschichte nachhaltig beeinflusst haben. Und das geschah in den Jahren 1887, 88. Der Thronfolger des deutschen Kaisers, sein Sohn Friedrich Wilhelm, hatte eine Kehlkopferkrankung. Es fing erst recht humorig an, er begrüßte Reichstagsabgeordneten mit den Worten: "Meine Herren, Heiserkeit verhindert mich, Ihnen vorzusingen." Aber es war sehr, sehr ernst. Er war Raucher, Zigarrenraucher, wie viele damals. Und die Beschwerden im Halsbereich, Halsschmerzen, nahmen zu, sodass Ärzte hinzugezogen wurden. Und die deutschen Spezialisten, die ihn untersuchten, waren der Meinung oder besser der Befürchtung, dass es sich um Kehlkopfkrebs handeln könnte. Das war damals eine fast tödliche Diagnose, da die Möglichkeiten, Kehlkopfkrebs zu behandeln, in den Anfängen waren. Die Frau von unserem Patienten, Victoria, Tochter der gleichnamigen englischen Königin, wollte aber ihre Landsleute, also englische Ärzte, hinzuziehen und bat den ja weltweit fast einzigen anerkannten Laryngologen, also Spezialisten für Krebs, für Kehlkopferkrankungen, Morrill McKenzie, nach Berlin. Und der hat versucht, vielleicht auch aus politischen Gründen, vielleicht auch aus finanziellen Gründen, die Krankheit herunterzureden und hat gesagt, es ist wahrscheinlich ein harmloser, ein gutartiger Befund. Wurde dann eine ganz qualvolle Geschichte für den Patienten. Diese Geschwulst am Kehlkopf wurde mehrfach mit glühenden Schlingen abgetragen, ohne Lokalbetäubung, eine Quälerei sondergleichen, aber das Krankheitsgeschehen ließ sich nicht aufhalten. Und es war zu spät, als alle behandelnden Ärzte erkannten, dass es sich um Kehlkopfkrebs handelte. Und dieser Mann ist dann als Kaiser Friedrich III. im März 1888 auf den deutschen Kaiserthron gekommen und blieb dann nur 99 Tage, bevor er verschied. Und das ist hat wahrscheinlich extreme politische Konsequenzen gehabt, denn er galt so ein wenig, ob zu Recht, kann man sich heute streiten und streiten die Historiker, er galt als die liberale Hoffnung Deutschlands. Er wollte wahrscheinlich weg vom preußischen Obrigkeitsstaat, vom fast absolutistischen Herrschaftsgebaren des preußischen Königs / deutschen Kaisers. Er war sehr beeinflusst von seiner englischen Frau und man vermutet, dass unter ihm wäre ihm nicht 99 Tage, sondern vielleicht 20 Jahre geblieben, dass das deutsche Kaiserreich einen Weg gegangen wäre wie England, eine parlamentarische, vielleicht sogar liberale Demokratie. Und dann ist es hier die Frage, ob es zu dem wirklich grausigen Ersten Weltkrieg gekommen wäre. Also das ist ein Fall einer Krankheit, die an einem Individuum einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Geschichte genommen hat.
Generell körperliche Erkrankungen wird ja auch oft mit Schwäche assoziiert, weswegen sich ja auch heute noch die Mächtigen ungern outen, dass sie körperliche Beschwerden haben. Merkt man aber auch an so einer, finde ich, medialen Berichterstattung, wenn es um das Zittern von Angela Merkel zum Beispiel geht bei öffentlichen Auftritten, ja. Welches Beispiel finden Sie denn spannend oder haben Sie sich da auch Beispiele angeschaut, wenn es um vertuschte Krankheiten zum Beispiel geht?
Oh ja, das ist eigentlich ja über viele, viele Jahre und Jahrzehnte die Regel gewesen, dass die Mächtigen, egal ob sie Könige waren oder gewählt, zu ihren Krankheiten keine Stellung nahmen und es verschwiegen. Ganz bekanntes Beispiel, jeder kennt ihn, ist John F. Kennedy. In seiner Präsidentschaft und auf seinem Aufstieg zur Präsidentschaft galt er als der sportive, athletische, strahlende, gut aussehende, junge Politiker, dass er schwer krank war, eine Hormonkrankheit, Morbus Addison, also eine schwere und damals auch sehr schwer zu behandelnde Nebennierenerkrankung hatte. Das wusste man nicht, das haben sie verschwiegen. Seine politischen Gegner ahnen etwas. Ein innerparteilicher politischer Gegner war der Mann, den er dann später zum Vizepräsidenten machte und der dann sein Nachfolger wurde aus bekannten schicksalhaften Ereignissen, nämlich Lyndon Johnson. Und der sprach, als es noch bei den Primaries in den USA darum ging, wer Präsidentschaftskandidat der Demokraten 1960 wurde, der sprach immer von dem gelbgesichtigen Bengel, womit er Kennedy meinte. Aber Kennedy sah manchmal nicht so gesund aus, wie wir ihn in Erinnerung haben von Fernsehaufnahmen. Und Kennedy hat das zusammen mit seiner Familie und seinem Clan sozusagen sein Leben lang verschweigen können, dass er nicht nur diese Erkrankung hatte, sondern auch sehr strikt auf Medikamente angewiesen war. Und in Deutschland gibt es Ähnliches. Helmut Schmidt, den wir alle noch als sehr aktiven Bundeskanzler in Erinnerung haben, als er einen Herzschrittmacher brauchte und im Bundeswehrkrankenhaus lag, da wurde gesprochen von einer etwas hartnäckigeren Erkältung. Und unser Nachbar Frankreich hat ein ganz eklatantes Beispiel gehabt. François Mitterrand hat seine doch recht lange Präsidentschaft als Präsident der 5. Republik in Frankreich durchführen und durchziehen können, obwohl er ein Prostatakarzinom, also eine bösartige Krebserkrankung, die wahrscheinlich auch schon metastasiert war, hatte. Das ist auch zu Lebzeiten sozusagen unter der Decke gehalten worden. Also der Umgang mit Krankheiten war bei den Mächtigen immer etwas fast an das Staatsgeheimnis heranragendes. Und da hat eigentlich erst in den letzten Jahren das Pendel so ein wenig ausgeschlagen, dass manche Politiker zumindest offensiv werden und sagen, ich habe dies und das. Wir kennen ja die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die Multiple Sklerose hat. Inzwischen müssen amerikanische Politiker, wenn sie Präsident werden wollen, sehr detailliert Angaben machen. Also der Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders beispielsweise, der jüngst einen Herzinfarkt erlitten hat, da wurde sehr klar gesagt, was es war, wurde auch genau beschrieben, dass er kleine Stents bekommen hat und dass er danach fit war. Aber naja, die Folgerung, jetzt ist wieder fit, ist wieder alles überstanden, das ist natürlich auch so eine Erfahrung aus früheren Jahren. Also die Krankengeschichten werden so gut es geht immer in Richtung Optimismus getrimmt.
Woher weiß man denn jetzt im Nachhinein, wann Krankheiten von politischen EntscheidungsträgerInnen vertuscht wurden? Also wie gut war da vielleicht auch die Quellenlage jetzt für Ihr Buch?
Ja, das ist natürlich im Nachhinein immer leichter, weil irgendwann werden Akten freigegeben und irgendwann setzen natürlich auch die Medien nach. Also der Fall von François Mitterrand, da haben französische Ärzte und französische Medien auch noch nach seinem Tod drum kämpfen müssen, das öffentlich zu machen. Und bei John F. Kennedy ist es natürlich so gewesen, später, als er tot war und als andere Einzelheiten über sein Leben bekannt wurden, die damals nicht so gerade in die Öffentlichkeit getragen wurden, haben sich natürlich auch Zeitzeugen gemeldet, die es erlebt haben, die Symptome geschildert haben. Und im Nachhinein wird es dann halt sehr, sehr viel leichter. so etwas nachzuvollziehen und zu recherchieren, wie die Krankengeschichte so einer Persönlichkeit war, die damals zu Lebzeiten den Zeitgenossen und damit vor allem natürlich auch den Wählerinnen und Wählern vorenthalten wurde.
Dann kommen wir mal von der Mikroebene auf die Makroebene. In Ihrem Buch blicken Sie ja dann auch auf die großen Seuchen der Geschichte. Welche von den Krankheiten haben denn Ihre Zeit besonders geprägt? Gibt es da vielleicht auch so eine Art negativen Spitzenreiter?
Also die ganz großen Seuchen, das sind ja vor allen Dingen die Pest, die Cholera, die Syphilis, die Grippe. Die haben jeder auf ihre Art die Gesellschaften geprägt, aber die traten natürlich gehäuft in ganz unterschiedlichen Zeiten auf. Und wir alle, wenn wir an etwas Schlimmes denken, an Krankheiten oder an etwas was Verheerendes, wir sagen, benutzen ja den Begriff Pest. Wir hassen etwas wie die Pest. Die Pest ist immer noch in unserem Sprachgebrauch vorhanden, obwohl sie als Krankheit für uns heute ja glücklicherweise keine Rolle spielt. Aber die Pest an sich, der sogenannte Schwarze Tod in den Jahren 1348, 1350, das war für die Menschen damals natürlich ein unglaublich einschneidendes Ereignis, was Weltuntergangsängste auslöste, was in vielen Teilen Europas tatsächlich wie der Weltuntergang sich anfühlte. Denn die Zahl der Menschen, die damals gestorben ist, ist ja heute kaum noch nachzuvollziehen, nachzuempfinden, dass etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung praktisch innerhalb von 2-3 Jahren gestorben ist. Und die Reaktionen darauf waren vielfältig. Natürlich sah man es im späten Mittelalter als eine Strafe Gottes an für die Sündhaftigkeit der Menschen. Die Art, wie Menschen damit umgingen, war auch sehr, sehr unterschiedlich, von Frömmigkeit einerseits bis hin zu Aggressivität gegen andere, vor allen Dingen Aggressivität gegen Randgruppen, die man dann beschuldigte. Ganz klassisches Beispiel sind die fürchterlichen Judenpogrome als Folge der Pest, indem man jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger mal wieder zu den Sündenböcken machte. Also das war eine Zeit, die unglaublich einschneidend war, die aber im Nachhinein dann, und das ist ja das Merkwürdige dann auch, die im Nachhinein für Überlebende sogar Vorzüge hatte. Denn auf einmal gab es in vielen Regionen Europas viel, viel weniger Menschen. Und damit gab es viel weniger Leute, die Landwirtschaft betreiben wollen, was ja mit Abstand der wichtigste Berufszweig war. Und die körperlich fit und gesund waren und diese Seuche überstanden hatten, deren Arbeitskraft war auf einmal etwas wert. Die Grundherren, die Adligen, die Besitzer von Land konnten jetzt nicht mehr auf Leibeigenschaft vertrauen, sondern vielorts wurde auf einmal allmählich Arbeitskraft bezahlt und die Position einzelner Individuen, die bisher an der Basis der Pyramide waren, der Gesellschaftspyramide, wurde gestärkt dadurch. Natürlich zu dem fürchterlichen Preis, dass vieles brach lag und dass ja auch ganze Dörfer damals teilweise entvölkert wurden. Also die Pest war ein extrem einschneidendes Ereignis für Gesellschaften, für Menschen, Individuen und deren Verhaltensweise, etwas anderes, was wir heute vielleicht auch kaum nachvollziehen könnte oder vielleicht doch mit Blick auf die nicht mehr so lange zurückliegende Beginn der AIDS-Pandemie. Also so eine Seuche war die Syphilis. Die kam um 1495 auf. Die Thesen, worum, sind vielfältig, aber es spricht einiges dafür, dass es von den Matrosen des Kolumbus und den ersten Entdeckern, die in die neue Welt fuhren, mitgebracht wurden. Und bis dahin war Sexualität, ja, wir verbinden mit dem Mittelalter immer den Begriff finster, aber im Miteinander der Menschen war das nicht so finster. Da wurde gelebt und auch geliebt. Und ein klassisches Beispiel sind ja in jeder deutschen Stadt gewesen die Badehäuser, wo man zum Baden hinging, aber nicht nur dafür. Sexualität war damals keineswegs so vollständig unterdrückt und vollständig dämonisiert. Die Menschen hatten schon Sex und das nicht nur innerhalb der Ehe. Und das hörte schlagartig auf, denn die Menschen merkten natürlich sehr, sehr schnell, dass der Sexualakt das war, womit man diese fürchterliche Krankheit übertragen kann. Und da ist auch ein gewisses Lehrbeispiel für Seuchen insgesamt. Wenn man die Berichte aus jener Zeit liest um 1500, Künstler wie Bührer haben ja auch dargestellt, wie fürchterlich die Syphiliskranken dann aussahen, dann fällt einem halt auf, dass die Symptome einer Seuche 1500 ganz anders sind als die Symptome einer Seuche 2020. Denn Krankheitserreger, Bakterien, Viren machen halt auch Mutationen durch, genauso wie die Abwehrkraft der Menschen. Und die Leute, die an Syphilis erkrankt sind, damals um 1500, die hatten nicht nur mal eben Ausschlag und kleine Geschwüre unten am Körper, sondern die sind sehr schnell gestorben. Das heißt, diese Krankheit war eine todbringende Seuche und nicht einfach nur eine Lustseuche oder eine Geschlechtskrankheit an Behandlungsmöglichkeiten war natürlich damals überhaupt nicht zu denken. Und was man an Therapie einführte, das waren Behandlungen mit Quecksilber, von dem wir heute wissen, dass es vielleicht noch tödlicher war als die Krankheit selber, die man behandeln wollte.
Bei den Krankheiten, welche den Lauf der Geschichte besonders stark prägen, da fielen auch mir so Stichwörter wie die Pest und die spanische Grippe zum Beispiel auch ein. Spannend fand ich, wie Sie auch eben schon erwähnt haben, dass Sie auch AIDS ein Kapitel Ihres Buches widmen. Nun ist AIDS ja eigentlich eine Krankheit der Gegenwart. Wieso haben Sie diese Krankheit mit in Ihre Auswahl genommen?
Ja, natürlich, AIDS ist aufgekommen in den frühen 1980er Jahren, was sicherlich für einige Leser schon auch Geschichte sein mag. Das andere ist, dass AIDS auch starke gesellschaftspolitische Auswirkungen hatten. Wer es miterlebt hat, die 80er Jahre, der weiß ja, die ersten Betroffenen und über lange Jahre die Hauptbetroffenen waren halt die Gay Communities, die Schwulen in den USA, später auch in anderen Teilen der Welt. Und da setzte dann halt auch erstmal dieser Mechanismus ein, den man von früheren Seuchen kennt, dass nicht von allen, aber doch von einigen, auch von einigen Politikern, da so eine Art, ja, Diskriminierung bis hin zur einer Behandlung, wie früher die Aussätzigen ins Gespräch gebracht wurde, dass man von Absonderung sprach, gar von Wegschließen von AIDS-Kranken, um diese Art der Seuche einzudämmen. Und das Pendel schwang dann ja auch zurück. Die Krankheit hat auch dazu geführt, dass die schwulen Communities in den USA und andernorts sich solidarisierten, dass sie auf ihre Situation aufmerksam machten und dann halt Unterstützung von anderen gesellschaftlichen Kräften kriegten, von den Medien. Und sicherlich ist der Kampf gegen AIDS und die Solidarisierung mit von AIDS-Betroffenen ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg der, wie soll ich sagen, LGBT-Community, also der gleichgeschlechtlichen Menschen und anderer sexueller Minderheiten, auf dem Weg zur Gleichstellung, die in unseren Tagen in vielen Gesellschaften, aber natürlich nicht in allen, erreicht wurde. Also AIDS war natürlich auch ein Schreckenssymbol, weil es lange keine Behandlung gab. Aber es war halt auch ein Fanal für Betroffene, sich ja, wenn sie so wollen, zur Wehr zu setzen gegen gesellschaftliche Vorurteile, gegen Diskriminierung. Und es ist sicherlich ein Meilenstein für diese Communities gewesen auf dem Weg um gesellschaftliche Gleichstellung.
Wenn wir jetzt bei der Gegenwart auch angekommen sind, schauen wir mal auf das, was gerade so passiert und vergleichen das gerne auch mit der Geschichte. Denn ich habe mich gefragt, ob es denn solch eine Pandemie in der Geschichte, wie jetzt wir mit dem Coronavirus erleben, überhaupt schon mal gab oder ob es da überhaupt irgendeine Art von vergleichbarer historischen Situation gab.
Also es ist immer gut, aus der Geschichte zu lernen, aber natürlich haben Vergleiche irgendwo auch ihr Ende. Die Situation jetzt, die gesamte Situation der Menschheit, unserer Gesellschaft, ist natürlich nicht zu vergleichen mit Spätmittelalter und ist auch nicht annähernd zu vergleichen mit 1918, mit der sogenannten spanischen Grippe, die ja nichts mit Spanien zu tun hat, die so heißt, weil im Ersten Weltkrieg Spanien neutral war und die Zeitungen offener berichten konnten als in anderen Ländern. Die Situation ist eine andere, wenngleich die Grippe von 1918 von der Symptomatik her und von den Übertragungswegen, also Tröpfcheninfektion, der eine hustet es aus, der andere atmet es ein, noch am vergleichbarsten ist. Aber alles andere ist halt sehr, sehr, sehr viel anders als vor 100 Jahren. Ein ganz wichtiger Faktor, der ja auch natürlich eine Rolle spielt jetzt, ist die im Vergleich zu früher ungeheure Mobilität der Menschheit. Die Ausbreitung von Seuchen geschah immer so schnell, wie das schnellste Verkehrsmittel sich fortbewegen konnte. Und die klassische Pest 1347 wurde von Schiffen übertragen, die aus dem Schwarzen Meer kamen, von der Halbinsel Krim und ging dann weiter, genau in der Geschwindigkeit, mit der Handelskolonnen, mit der Reisende in Kutschen auf oder zu Pferde wegziehen konnten. Bei der Cholera Mitte des 19. Jahrhunderts ging es schneller. Da war die Eisenbahn, das heißt, sie konnten morgens kerngesund in Berlin in den Zug steigen und konnten todkrank abends in Halle ankommen und unterwegs, vor allem wenn sie dann dritter oder vierter Klasse fuhren, möglicherweise schon durch Händeschütteln ihre Mitreisenden angesteckt haben. Auch da wusste man ja zunächst nicht, dass die Infektionsquelle aus einem anderen Körpertrakt kommt. Also das ist heute ganz anders. Die immense Mobilität der Menschheit mit, vor allem mit dem Fliegen, sorgt ja heute dafür, dass ein Krankheitserreger sich theoretisch innerhalb weniger Tage maximal quasi einmal um den Erdball ausdehnen kann. Das andere, was ganz, ganz anders ist als früher, ist die Möglichkeit, informiert zu werden, also sprich vor allen Dingen die mediale Berichterstattung. Bei der großen Grippe von 1918, als die ausbrach, war nach Erster Weltkrieg. Und einige der betroffenen Länder, Frankreich, Großbritannien einerseits, Deutschland andererseits, die hatten natürlich versucht zu vermeiden, um jeden Preis, dass bekannt wurde, dass in den Schützengräben an der Westfront Soldaten saßen, die krank waren. Das hätte den Gegner nützen können. Das heißt, da ist lange nicht berichtet worden über das wahre Ausmaß dieser nicht neuen, aber für die Zeit zumindest in den Ausmaßen neuartigen Epidemie. Und auch da konnte sich die Grippe dann mit Hilfe von Transportmitteln ausbreiten. Angefangen hat sie wahrscheinlich in den USA und wurde mit Militärtransporten, also mit Schiffen, dann nach Europa gebracht. Also das ist alles ganz, ganz anders als bei früheren Seuchen, sodass Vergleiche zwar interessant sind, aber natürlich auch stark.
Jetzt haben Sie auch schon Fehler angesprochen, die gemacht wurden bei großen Seuchen und dem Umgang mit ihnen. Was gilt es denn jetzt zu vermeiden? Was hat man da vielleicht auch schon gelernt in den letzten Jahrhunderten, muss man ja eigentlich sagen?
Ja, also was es zu vermeiden gilt, ist A, Bagatellisierung und Unterdrückung von News. Das geht heute praktisch nicht mehr, weil wir nicht nur mediale Berichterstattung 24 Stunden haben, sondern auch alle möglichen Kanäle. Es gilt auch zu vermeiden, das Gegenteil von Nachrichtenunterdrückung, nämlich Panikmache. Es gilt vor allen Dingen aber zu vermeiden, und da, glaube ich, ist die Lehre angekommen aus der Geschichte, und da, soweit man es bis jetzt sehen kann, unterscheidet sich die Situation wohl doch fast überall sehr positiv von früheren Zeiten. Die Schuldzuweisungen, die Sündenbocksuche, die Entsolidarisierung. Denn was man jetzt, Stand heute, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, aber was man Stand heute sagen kann, zum Beispiel Deutschland, der Schweiz, USA, ist, dass bei allem Murren und bei aller Beeinträchtigung des normalen Lebens die allermeisten Menschen ja irgendwie mitmachen und sagen, ja, das müssen wir. Es gibt bislang keine Unruhen. Es rotten sich nicht tausende Menschen zusammen, die gegen die Staatsmacht demonstrieren wie 1831 bei der Cholera, weil man nicht mehr reisen kann. Die Leute sind natürlich nicht happy, dass ihnen das Leben so jetzt einschneidend verändert wird für eine gewisse Zeit. Aber richtig große Proteste dagegen gibt es nie. Und ich denke, jeder von uns, der im privaten Kreis sich umhört, wird sagen, ach, ist furchtbar momentan, kann ich einkaufen, kann ich reisen. Aber an der grundlegenden Haltung, dass jeder von uns seinen Teil beitragen muss, damit diese Pandemie beherrscht werden kann, gibt es eigentlich erfreulich wenig Zweifel und keinen wirklich sichtbaren Widerstand. Und das ist sicherlich auch eine Frucht daraus, dass man aus früheren Jahren gelernt hat, wie man mit einer schwierigen gesundheitlichen Situation umgeht, nämlich vernünftig, panikfrei und nicht den Mitmenschen noch mehr zusätzlichen Ärger machen durch Schuldzuweisungen und massive Diskriminierung.
Da kann man ja auch durchaus von positiven Errungenschaften oder Verläufen vielleicht auch von Krankheiten sprechen. Sie haben ja auch das Beispiel mit der Pest auch schon angesprochen, dass die natürlich verheerend war, aber auch teilweise positive Errungenschaften mit sich gebracht hat. Im Anbetracht der vergangenen Seuchen, inwiefern haben denn Krankheiten und Seuchen Gesellschaften auch vielleicht positive Errungenschaften beschert?
Also es ist natürlich vor allen Dingen so gewesen, dass wenn eine Seuche vorbei ist, dann bei vielen das Nachdenken ansetzt, was muss man anders machen. Und bei der Pest, die nun schon sehr lange zurückliegt, 600 Jahre, war eine ganz einschneidende Veränderung vielerorts, dass man nicht mehr mit Tieren unter dem gleichen Dach lebt. Wir können es uns heute nicht vorstellen, aber viele Bauern, landwirtschaftlich tätige Menschen, 1350, die lebten unter dem gleichen Dach mit ihren Kühen, mit ihren Schafen und damit auch mit den Ratten, die diesen Floh trugen, der wiederum den Pesterreger übertrug. Und nach der Cholera, die ja in dem 19. Jahrhundert mehrfach über Europa und über die Welt zog, da hat man wirklich auch nachgebessert, was die Wohnverhältnisse anbelangt. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel, die letzte größere Epidemie war 1892 in Hamburg, einer Weltstadt, ein Aushängeschild des Wilhelminischen Kaiserreiches, wo plötzlich Hunderte von Menschen innerhalb kürzester Zeit an Cholera starben, und der berühmte Robert Koch wurde hinzugerufen, der den Erreger entdeckt hatte auf einer Exkursion nach Ägypten und nach Indien. Und der schaute sich die Lebensverhältnisse da im sogenannten Gängeviertel an und stand dann vor den völlig verdutzten Ratsherren und Senatoren und sagte mit wutbebender Stimme, meine Herren, ich habe vergessen, dass ich in Europa bin. Weil die Lebensverhältnisse, die er da bei den Proletariern in Hamburg gesehen hat, die waren entsetzlicher oder ähnlich entsetzlich wie das, was er in Kalkutta erlebt hat. Also da fing anschließend dann doch ein Nachdenken an, Lebensverhältnisse und vor allen Dingen sanitäre Verhältnisse zu verbessern, eine Trinkwasserversorgung einerseits zu schaffen, die funktioniert, und andererseits die Abwasserversorgung zu reformieren, wo deutsche Städte, München zum Beispiel, dann enorme Anstrengungen unternommen haben, um diese Art von Infektion zu verhindern. Das heißt also, sehr oft haben die Epidemien, wenn sie einmal vorbei waren, zu Verbesserungen der Lebensumstände geführt.
Nach jedem Kapitel in Ihrem Buch ziehen Sie ja so eine Art Bilanz, also was zum Beispiel vielleicht passiert wäre, wenn, oder welche Schlüsse man aus der Krankheit und deren Folgen ziehen könnte. Und mit einem sehr starken Blick in die Glaskugel und wohlwissend, dass alles auch anders kommen könnte als vielleicht erwartet. Was denken Sie denn, wie man in einigen Jahrzehnten über die Corona-Pandemie schreiben wird?
Also das ist momentan noch sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Da ist die Glaskugel sozusagen beschlagen. Ich will mal der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass man sagen kann, damals hat die Menschheit sehr schnell reagiert. Das ist ja bei allen Verzögerungen, die wir jetzt beklagen, ist es ja ein Geschehen, was innerhalb von wenigen Wochen abgespielt hat, was angesichts der heutigen Mobilität ja auch notwendig ist. Ich denke und hoffe, dass man später mal sagen wird, es war eine einschneidende Zeit für viele. Man hat es in den Griff gekriegt, aber den Menschen ist damit auch bewusst geworden, wie verletzlich Gesellschaften sind. Und das mag vielleicht eine weitere Lehre sein, die jetzt gar nichts mit der Krankheit zu tun hat. Also einen kleinen Nebenbefund hat die Menschheit dann hoffentlich auch gelernt, was sie für einen negativen Impact auf den Planeten, auf das Ökosystem hat. Wenn Sie jetzt lesen, dass in den Lagunen von Venedig das Wasser sauber ist wie nie zuvor, weil keine Kreuzfahrtschiffe kommen und dass da Delfine schwimmen, dann mag vielleicht auch das als eine positive Folge der derzeitigen Pandemie hoffentlich dazu führen, dass man auch darüber nachdenkt und auch daraus seine Lehren zieht.